Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich den Blick nach Klagenfurt. Tag 2 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb ist angebrochen. Unsere Kollegin Wiebke Poromka ist am Ort und wir wollen gleich von ihr Trends und Tendenzen, von den ersten Triumphen oder auch Fehlschlägen hören. Hier in der Lesart. Herzlich willkommen. Ein gutes Buch. Gut eingestimmt sind wir jetzt für Wiebke Poromka, unsere Frau vom Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb-Team aus Klagenfurt. Hallo, guten Morgen, Wiebke.
Hallo, Joachim.
Gerade geht der zweite Lesungstag los. Gestern hast du live aus dem ORF Blumengarten berichtet. Heute stehst du oder sitzt du in unserem schicken, frischgrünen, froschgrünen Deutschlandfunk Nova Ü-Wagen. Haben wir extra zum Wörthersee hingeschickt. Ist es wieder so heiß bei euch?
Ja, es ist wieder so heiß, aber ich sitze zum Glück gar nicht in dem Ü-Wagen. Da sitzt der Jochen, unser Techniker. Ich stehe davor und Jochen hat mir tollerweise so eine kleine Markise ausgekurbelt, die ja hier am Ü-Wagen dran ist. Und vor mir stehen zwei Sonnensegel, die so ein bisschen im leichten Wind schwanken. Also eigentlich habe ich hier ganz lauschig, muss ich sagen.
Fünf Lesungen hat es bislang gegeben. Kann man denn schon einen Trend ausmachen, ein Thema, das dominiert? Erzähl mal.
Ja, wenn man ein Thema ausmachen will, das ohnehin in der Gegenwartsliteratur sehr präsent ist, dann ist das die literarische Auseinandersetzung mit Vätern. Also Vaterfiguren, die waren gleich für die ersten beiden Texte, die gestern gelesen wurden, der Anstoß des Erzählens. Einmal gilt das für den Text von Fatima Khan. Fatima Khan wurde 1987 in Bangladesch geboren und ist in Köln aufgewachsen. Und die macht etwas ganz Interessantes in ihrem Text Madonna in den Trümmern. Sie verbindet nämlich Stadtgeschichte und Körpergeschichte. Das heißt, sie setzt zwei Formen der Zerstörung, der Zersplitterung nebeneinander. Die einer Stadt Kölns, nämlich vor allem durch den Zweiten Weltkrieg, und die Zersplitterung einer Biografie, einer Familie, die die Erzählerin durch eine Migrationserfahrung, einen Sprachwechsel, vor allem aber durch die Gewalt des Körpers erfahren hat. Eine psychische Gewalt und wohl auch eine körperliche. Und an diesen Vater richtet jetzt die Erzählerin ihren Text ganz explizit, wie so ein Brief. Und durch diesen Text emanzipiert sich die Erzählerin aber auch von dem Vater durch das Schreiben, durch eine Sprache, die eben nicht gebrochen ist. Das ist etwas, was der Vater ihr immer wieder prophezeit hat. Du wirst immer eine gebrochene Sprache sprechen in diesem Land, sondern durch eine ganz klare Sprache, aber eine Sprache, die die Brüche, die eigenen Verletzungen dennoch offenbart. Wir können ja mal in diesen Text kurz reinhören.
Lange Zeit dachte ich, meine Wut und meine Verzweiflung rührten von Ammas Krankheit her. Ihr Rücken, der so zertrümmert war wie die Bonner Straße. Nackt liegen die einzelnen Wirbel da, aufgebrochen, durchschnitten von rot-weißen Baustellenschildern. Trotz all der Erniedrigungen, die sich nicht nur gegen sie richteten, wünschte ich, ich könnte dir nicht nur diesen einen Text von mir zeigen. Nicht, dass ich bereits so viel geschrieben hätte, das habe ich nicht. Lange Zeit habe ich sogar geglaubt, dass ich gar nicht schreiben kann. Noch nicht lange weiß ich, dass alles, was ich mache oder vor allem nicht mache, immer in deine Richtung zeigt. Es kostet mich all meine Kraft, dagegen anzukämpfen, was du mir mein ganzes Leben lang eingeredet hast. Jeder Text, den ich schaffe zu schreiben, ist ein kurzer Sieg im Kampf gegen dich.
Ja, diese Passage aus dem Text von Fatima Khan illustriert vielleicht ganz gut, dass der Vater hier derjenige ist, von dem sich die Erzählerin absetzen muss. Aber er ist eben zugleich auch derjenige, der sie zur Schriftstellerin hat werden lassen. Das ist so eine ganz schöne Ambivalenz, die diesen Text grundiert.
Und du hast den zweiten Vatertext angesprochen. Von dem stammt der. Hat der auch so einen interessanten Ansatz?
Ja, der zweite Text stammt von Nefili Kafarus. Die hat den mitgebracht nach Klagenfurt. Die ist 1996 in Bamberg geboren und sie erzählt in ihrem Text Centaur auch, wie eine Familienkonstellation porös wird und das nicht nach dem Tod des Vaters, sondern währenddessen sich sehr lange hinziehenden Sterbens. Er wird palliativ gepflegt, dieser Vater zu Hause, und die jugendliche Tochter will sich diesem Sterben nicht aussetzen. Das ist ganz sicher kein ganz ungewöhnlicher Reflex, und auch die Mutter scheint irgendwann ja nur noch darauf zu warten, dass dieser Mann, der ihr immer fremder wird, dieser Körper, der sich verwandelt, dass der endlich stirbt. Ein ewig Nichtsterbender, so wird der Vater auch genannt. Und dieser Text, weil du gefragt hast, ob der auch so interessant angelegt ist, der ist abwechselnd aus Mutter- und Tochterperspektive erzählt, also doch relativ konventionell. Der wurde von der Jury allerdings sehr freundlich und wohlwollend diskutiert. Das hat mich sehr gewundert, denn Nefeli Kafouras, die schreibt über dieses existenzielle Thema in einer doch sehr farblosen, man muss schon fast sagen banalen Sprache. Die Figuren, die gewinnen nicht wirklich Kontur, sodass ich sogar, um es mal ein bisschen hart zu sagen, wirklich sogar so weit gehen würde, zu sagen, ich wundere mich, dass es so ein Text hier auf so einen wichtigen Wettbewerb geschafft hat.
Wiebke Boromka live in Klagenfurt. Und die, wenn Sie uns jetzt zuhören und immer merken, was ist denn das im Hintergrund? Ja, das sind sozusagen, das ist das Live-Geschehen beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Wiebke, gestern hast du hier auch Laura Labs erwähnt, Autorin, Filmemacherin, die hat am ersten Tag gelesen von einigen im Vorfeld. Ist sie schon so Favoritin ausgerufen worden? Hat sie dich auch überzeugt?
Nein, das hat sie leider nicht, und das sowohl inhaltlich wie auch literarisch. Adlergestell, das ist ein Text, der aus Kinderperspektive die Nachwendezeit in der Ostberliner Peripherie erzählt. Und das ist eine Erzählung natürlich über Verlust, über das Verschwinden von bestimmten Produkten in den Läden, über das Verschwinden dieser Läden, über Wohnungsverlust, über den Verlust von Arbeitsplätzen. Eine Geschichte, die schon relativ häufig erzählt worden ist in den vergangenen Jahren. Und Laura Labs hat das gemacht in einer ja, sehr ungebrochenen Nostalgieerzählung. Und diese Kinderperspektive ist dabei leider, das ist jetzt ein ästhetisches Argument, auch wirklich nicht richtig gut und stimmig gearbeitet. Da ist zum Beispiel dann mal von Autos mit diesem Stern die Rede, die sie bislang nicht kannte. Also da wird aus einer Haltung sehr großer Naivität gesprochen. Und ein paar Zeilen weiter, da heißt es dann über die Mutter einer Freundin, drinnen durfte man nie die Vorhänge aufziehen, weil Charlins Mutter angeblich Migräne hatte. Was sie tatsächlich hatte, war eine dunkelrote Dauerwelle und eine Depression. Also plötzlich eine ganz andere Reflexionsebene. Da fällt dann der Text auseinander. Und was ich wirklich ärgerlich finde, ist die Art und Weise, wie Laura Labs durch diesen ja, Nostalgiedrall, den ihr Text bedient, zugleich eine ostdeutsche Opfererzählung bedient, wie man sie derzeit vor allem von Parteien im rechten beziehungsweise vermeintlich linken Spektrum zu populistischen Zwecken hört. Und nach dieser Erzählung landen dann Menschen wie die Erzählerin im Grunde beinahe automatisch am rechten Rand der Gesellschaft. Und bei Laura Labs ist das so, dass die Erzählerin als Kind dann auf ein Plakat irgendwie mehr oder weniger aus Versehen ein Hakenkreuz offenbar malt. Sie kennt dieses Symbol gar nicht, aber sie hat es irgendwo gesehen und es hat ihr gefallen. So als würde der Rechtsextremismus einfach hineindiffundieren in das Leben. Und am Ende des Textes, wie in so einem Knalleffekt, da steht sie dann plötzlich wohl auf einer Pegida-Demonstration. Und um das nochmal klar zu sagen, es geht nicht darum zu sagen, es gab diese Verluste in Ostdeutschland und in ostdeutschen Biografien nicht, aber man sollte den Umgang mit diesen Erfahrungen dann doch etwas komplexer und differenzierter erzählen, literarisch, wenn das schon in der Politik nicht immer getan wird.
Das klingt jetzt aber, Wiebke, schon ein bisschen so, als wärst du von den Texten, die du jetzt angesprochen hast, nicht sonderlich begeistert. Aber immerhin von der Jury?
Ja, bei der Diskussion zu diesem Text Centaur habe ich ja schon gesagt, da war ich etwas konsterniert, dass der so freundlich behandelt wurde. Bei Laura Labs war es dann wiederum sehr differenziert, und was mich überrascht hat und was der Diskussion auch sehr, sehr gut getan hat, ist vor allen Dingen die Verwandlung eines Jurors, nämlich Philipp Tingler, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Der ist in den vergangenen Jahren immer wieder aufgefallen durch große Polemik, die oftmals an den Texten selbst so relativ haarscharf vorbeiging und vor allem der eigenen Inszenierung diente. Und klar, das weißt du auch, Klagenfurt, das ist auch Performance, das sollte auch ein bisschen Unterhaltung sein, aber natürlich sollte es immer um die Sache, um die literaturkritische Diskussion gehen. Und an diesem ersten Tag, jetzt gestern, hat Philipp Tingler das geschafft, beides zusammenzubringen. Als es etwa um den Text von Max Höfler ging, das ist ein Grazer Autor, der mit aller Macht witzig und originell sein wollte in seinem Beitrag und dabei so ein bisschen die österreichische Avantgarde-Literatur oder das, was die einmal war, ja auf eher putzige Weise nachgeahmt hat. Und Philipp Tingler, der hat so darauf reagiert.
Also ich lese ja die Texte in der Vorbereitung immer in anonymisierter Form, damit ich möglichst unvoreingenommen bin, wer den Text mitgebracht hat. Und diesen Text habe ich ein paar Sätze gelesen. Dann habe ich gedacht, das hat bestimmt Klaus Kastberger mitgebracht. Und
Susi hat mich heute genauso gemacht und ich habe auch noch einen Satz gewusst, welche Texte du nominiert hast.
Also ja, wir kennen uns so gut irgendwie. Ich sage das auch gar nicht irgendwie in keinster Weise. Im Gegenteil, also vor noch wenigen Jahren hätte ich in dieser Runde gesessen und so argumentiert wie Thomas Stressle und wahrscheinlich zusätzlich noch gesagt, ich würde mir lieber Taranteleier ins Ohr stopfen, als das noch weiter zu hören und so fort. Und heute nicht. Heute höre ich das und denke so, das wird es wahrscheinlich nicht mehr lange geben. Das ist irgendwie eine bedrohte Form.
Ja, das ist also die Reaktion des Jurors Philipp Tingler auf den Text von Max Höfler. Also ein schöner, subtiler Witz und zugleich natürlich eine äußerst scharfe Kritik. Aber weil du nach meiner nicht durchklingenden Begeisterung gefragt hast, ja, das war gestern hier auch die verbreitete Stimmung nach dem ersten Lesetag. Die Texte wurden doch generell als ungewöhnlich schwach wahrgenommen. Und ich musste nochmal an den Eröffnungsabend denken, wo ja nicht nur immer wieder betont wurde, unter welchem Druck die Kultur auch dieser Wettbewerb steht und welche Möglichkeiten er eben auch hat als Gegenpol, als Freiraum innerhalb der Gesellschaft. Und den muss man wirklich ein bisschen besser nutzen. Ich hoffe, dass das der zweite Lesetag machen wird.
Du bleibst weiter am Ort, Wiebke. Wir berichten weiter. Und morgen, da gibt es auch wieder traditionell eine ganze Lesartsendung aus Klagenfurt vom Bachmann-Preis. Lass uns schon mal spicken. Was hören wir da?
Ja, ab 11 Uhr senden wir hier eine Stunde live und wir haben dieser Sendung den Titel gegeben Literatur, literarische Diskussion und Journalismus in der Erregungsgesellschaft. Und dafür ist Klagenfurt ja ein ganz guter Schauplatz, weil hier eben sozusagen teilweise auch sehr polemisch und nach Debatten diskutiert wird. Und die Frage ist aber eben auch, wie bestimmt das vielleicht auch den ganzen Buchmarkt, so eine Gesellschaft, in der ganz schnell mal ein Shitstorm losgeht, in der eine Debatte losgetreten wird. Planen da Verlage ihre Programme wirklich nach guten, ästhetisch überzeugenden Texten oder nicht vielleicht doch eher nach einem schlagkräftigen Thema? Dazu haben wir Lina Musur eingeladen. Sie ist Leiterin des Hansa Berlin Verlags und Johanna Seebauer wird bei uns sein. Die hat im vergangenen Jahr hier den Publikumspreis gewonnen und den Dreisat-Preis und war Klagenfurter Stadtschreiberin. Und die hat im vergangenen Jahr einen Text geschrieben, wo es genau um diese medialen Erregungsdebatten geht. Und wer auch kommt, da freue ich mich besonders, das ist unser Intendant Stefan Raue. Der wird hier am Sonntag den Deutschlandfunkpreis übergeben, der ja neben dem Bachmann-Preis verliehen wird. Und der wird auch mit uns diskutieren und vielleicht ein bisschen Einblicke daran geben, wie eben wir auch als Radio mit solchen Debatten umgehen.
Wiebke Paromka aus unserer Redaktion live aus Klagenfurt. Besten Dank dir. Bis morgen dann ab 11 Uhr im Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb Lesart Special. Wir freuen uns drauf und dir ist erstmal einen schönen weiteren, literarisch vielleicht spannenderen Tag. Tschüss, Wiebke.
Neue Krimis.
Hier am Freitag in der Lesart, das ist unsere Krimizeit mit der hauseigenen Bestenliste, jeden Monat neu. Und auf Platz 4 im Juni folgen wir nun einer Spur des Geldes. So heißt der aktuelle Roman vom nigerianischen Star-Autor und Wahlengländer inzwischen Leye Adenle. Es ist der zweite Band einer Trilogie um die engagierte Anwältin Amaka Mdabive. Und jetzt gerät sie zwischen die Fronten einer schmutzigen politischen Intrige. Jurymitglied Sonja Hartl verrät uns mehr.
Neue Krimis.
Der Anfang ist so gemein und spektakulär, den muss ich kurz erzählen. Der wahrscheinlich nächste Gouverneur von Lagos besteigt mit seiner schönen, wesentlich jüngeren Geliebten ein Flugzeug und demütigt sie. Denn er hat dafür gesorgt, dass der Pilot ihr Verlobter ist, der von ihrem, nun ja, Arrangement mit dem verheirateten älteren Politiker nichts weiß. Doch seine fiese Genugtuung hält nicht lange an. Es gibt einen Knall und das Flugzeug stürzt ab. Ein völlig unerwarteter, irrer Anfang. Und in ihm steckt schon so vieles, was Adenles Thriller auszeichnen. Mit scharfem Blick und oftmals gemeinem Witz und schnellen Schnitten erzählt er von den Menschen in Lagos. Von den krassen Gegensätzen zwischen Arm und Reich, von der allgegenwärtigen Korruption und vor allem von skrupellosen, vorwiegend sehr vermögenden Männern, die überzeugt sind, für sie gelten andere Regeln und für die Frauen eher eine Verfügungsmasse sind. Und genau darum geht es dann auch in Spur des Geldes. Dieser Flugzeugabsturz hat ein Vakuum entstehen lassen. Fortan gibt es zwei aussichtsreiche Kandidaten für den Gouverneursposten und einen davon kennt man bereits aus dem ersten Teil von Adenles Reihe. Da hat er eine Frau fast zu Tode geprügelt und im Straßengraben entsorgen lassen. Seither will die Juristin Amaka ihn aus dem Verkehr ziehen und tatsächlich besitzt sie nun Fotos von ihm, die zeigen, wie ihr Minderjährige missbraucht. Und auf diese Fotos haben es hier alle abgesehen. Kunstvoll schichtet Adenle hier verschiedene Verwicklungen aufeinander. Es gibt kleine, fiese Details und überraschende Allianzen. Und so ganz nebenbei erfährt man auch, wie viele Wege es gibt, eine Wahl zu manipulieren. Und bei allem steht Amaka im Mittelpunkt. Sie ist die mutigste der vielen mutigen Frauen in diesem Roman. Doch auch sie muss falsch spielen, um zu überleben. Spur des Geldes lässt sich auch unabhängig vom Vorgänger lesen, aber im Zusammenspiel wird deutlich, wie fein die Verbindungen in der Handlung sind und wie sorgfältig Adenle diesem rauschhaften Bild von Lagos und Nigeria weitere Facetten hinzufügt. Es wird immer flirrender, immer vielschichtiger, aber er romantisiert nicht oder verteufelt. Dazu ist der Abgrund hier auch viel zu allgegenwärtig. Und genau das ist die große Stärke von Genre-Literatur.
Spur des Geldes. Der neue Roman von Lea Adenle erschien auf Deutsch im Interkontinental Verlag, übersetzt von Yasemin Dinscher. 370 Seiten kosten 24,50 Euro. Und aktuell auf Platz 4 unserer Krimi-Bestenliste. Vollständig steht sie auf unserer Website. Und wenn Sie mehr über Krimis oder über Lea Adenle jetzt wissen wollen, schreiben Sie uns gern at krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit Literatur aus Spanien heute, genauer gesagt aus Katalonien, von der dort geborenen Autorin Irene Sola. Sie ist Mitte 30, nicht nur in ihrer Heimat vielfach preisgekrönt, sondern sogar mit dem Literaturpreis der Europäischen Union geehrt. Den bekam sie für ihren zweiten Roman, den es bei uns auch auf Deutsch gibt. Aber jetzt erscheint ihr allererster, der Roman Die Deiche, in Übersetzung erstmals. Im Studio ist jetzt unser Kritiker Kais Harabi. Guten Tag.
Guten Tag.
Wo sind denn diese Deiche? Tatsächlich in Katalonien führt uns der Roman dahin?
Ja, genau. Der Roman führt uns nach Katalonien in ein kleines Dorf namens Sorabonica. Deiche spielen aber lustigerweise nur eine komplett untergeordnete Rolle in dem Roman. Das fand ich ganz lustig.
Und was passiert in dem Dörfchen?
Ja, man könnte so ein bisschen sagen, das Leben passiert in diesem Dörfchen. So kleine und große Dramen, aber auch ganz Wildes und Fantastisches. Es geht zum Beispiel um die Bauern in dem Dorf und das Glück beim Tanzen auf dem Dorffest. Oder auch um den Nachbarssohn, der von seinem Vater zum ersten Mal mit auf die Jagd genommen wird. Eine andere Nachbarin aus dem Dorf, die wird bei einer Wanderung von einer Kuh angegriffen. Und wir sehen bzw. lesen das alles aus dem Blickwinkel von Ada, der Protagonistin des Romans. Die kommt nach dem Studium zurück aufs Land zu ihrer Familie, auf den Bauernhof und verbringt da mit ihrer Mutter und ihrer Geschwister und ihren Geschwistern den Sommer und nimmt sich dann vor, einen Roman zu schreiben mit all diesen Geschichten, die sie bis jetzt nur so lose versammelt hat. Und das führt eben dazu, dass wir dann so einerseits die Geschichte von Ada, die so den Sommer so ein bisschen verplempert, rumhängt, eine Jugendliebe wieder aufwärmt, erfahren und aber eben auch die Geschichten, die sie geschrieben hat, lesen. Und das ist total schön gelungen, finde ich.
Wenn man ein bisschen was weiß über die Autorin Irene Sola, sie kommt auch aus einem, ebenso aus einem katalanischen Dorf, da wo sie geboren und aufgewachsen ist, hat dann auch in London studiert, wie ihre Heldin, die ebenfalls angehende Schriftstellerin ist. Mein Schöfter Irene Sola, viel aus dem eigenen Leben und der Kindheit früher und in Erinnerung?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also es gibt hinten auch so einen kleinen Hinweis, welche Orte sozusagen fiktionalisiert sind für den Roman. Und Sie haben es ja schon gesagt, die biografischen Parallelen zwischen Ada, der Hauptfigur, und der Autorin, die sind wirklich eklatant. Also das Studium im Ausland, aber natürlich auch das Schriftstellerinnensein. Und die sind sogar etwa im gleichen Alter. Also Ada ist Mitte 20 und der Roman ist 2018 auf Katalanisch erschienen. Das heißt, sie hat ihn natürlich auch schon ein bisschen vorher geschrieben. Irene Sola ist Jahrgang 1990. Das heißt, auch das kommt so ein bisschen Pi mal Daumen hin. Also ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen autofiktional, kann man das lesen. Aber man sollte das nicht überstrapazieren.
Aber ich habe gehört, dass auch Zombies vorkommen.
Ja, das ist total, das ist richtig. Es gibt in dem Roman auch so ein paar ich sag mal so fantastische oder auch magisch-realistische Elemente. In einer Episode passiert eben wirklich so eine Zombie-Apokalypse. Das ist eine der Geschichten, die sich Ada ausgedacht hat. Aber meine Lieblingspassage ist tatsächlich die von einer Kuh, die über den Tod nachdenkt. Die beobachtet, wie eine Freundin aus ihrer Herde in eine Schlucht stürzt und sie den Verwesungsprozess und denkt dann in der Folge irgendwie selber darüber nach, so, ja, was könnte das bedeuten? Und das hat auch Konsequenzen für eine Nachbarin, die dann mit dieser Kuh konfrontiert wird. Das fand ich eine sehr amüsante, aber auch irgendwie so tief philosophische Episode. Das war total schön zu lesen.
Was entsteht denn aber nun literarisch, Herr Arabien? So ein Land- und Leute-Panorama magischer Realismus, haben Sie das schon gesagt, in Katalonien? Meint so, wie Sie davon erzählen, liest sich toll.
Ja, ich finde auch, dass sich das total toll liest. Magischer Realismus ist so ein Begriff, den würde ich in dem Zusammenhang gar nicht überstrapazieren. Mich hat es total erinnert an Olga Tokarczuk, die Literaturnobelpreisträgerin aus Polen, die in ihrer Rede damals ja so den liebevollen Erzähler, hat sie das genannt, beschworen hat. Da geht es um so eine gewisse wohlwollende, liebevolle Grundhaltung, die die Erzählfigur zu den Geschehnissen hat. Und ich finde, das ist was Irina Solar hier auch macht und eben damit so ein bisschen ja die Macht des Erzählens beschwört, eben sowas wie eine Heimat, wie einen Landstrich zu erschaffen. Also es geht darum, dass man mit aus diesen Geschichten quasi eigentlich dieses Katalonien zusammensetzt.
Wenn wir von Katalonien hören, da denken wir natürlich oft oder sind konfrontiert mit diesem ja auch doch eisenhart ausgetragenen innerspanischen Konflikt. Ist denn auch dieses im Roman sozusagen dieser politische Kontext irgendwo spürbar?
Also in dem Roman selber spielt der keine Rolle, der wird nicht erwähnt, aber ich finde, man kann das natürlich, wenn man den Roman liest, so an ihn herantragen. Also vielleicht ganz kurz für den Hintergrund, Katalonien hat ja 2017 versucht, mit einem Referendum sich von Spanien unabhängig zu machen. Das hat die spanische Regierung krass hart niedergeschlagen. Das hat Spanien auch in eine tiefe Verfassungskrise geführt in der Folge. Und was Irina Solar jetzt eigentlich macht mit Die Deiche, ist so ein bisschen auch die literarische Unabhängigkeit dieses Landes, dieses Landstrichs zu beschwören. Natürlich einerseits, weil sie in der Sprache auf Katalanisch schreibt, aber zum anderen zitiert sie auch viele lokale Märchen und Volkslieder an. Die werden auch mit Fußnoten erwähnt in dem Roman. Das ist beim Lesen ganz hilfreich. Und ich finde, sie betont sehr selbstbewusst diesen Geschichtenschatz und damit eben auch nochmal die kulturelle Eigenständigkeit von Katalonien. Also insofern ist es auch politisch einfach ein sehr selbstbewusster Aufschlag, den sie da macht. Aber wie schon gesagt, das funktioniert auch ohne diesen politischen Überbau wie ein ganz wunderbarer, schöner Roman, der mit so viel Witz und Leichtigkeit und Liebe zum Detail einfach davon erzählt, wie Geschichten eine Heimat schaffen.
Die Deiche, der Roman von Irene Solar. Im S. Fischer Verlag veröffentlicht mit 272 Seiten für 16 Euro. Aus dem Katalanischen übersetzt von Petra Zickmann. Uns hat Kai Sarabi das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Seine Besprechung und mehr stellen wir online, wie immer, auf deutschlandfunkkultur.de. Und dieses und noch mehr auch hier.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.
Straßenkritik.
Heiße Peter Schatzel, wir kommen aus Bremen, sind zurzeit auf Fahrradtour, unter anderem auch in Augsburg. Genau, ich habe gerade gelesen von Arno Geiger Unter der Drachenwand. Das beschreibt die Zeit 1944 aus der Sicht von einem jungen Mann, der kriegsverletzt ist, und einer jungen Frau, die kriegsvertrieben ist mit ihrer jungen Tochter. Ich finde es insoweit erschreckend, wie genau detailliert er den Alltag auch beschreibt und wie selbstverständlich auch Krieg ist und gerade Krieg aktuell dann doch sehr plastisch damit dann auch wird. Ich habe es gelesen, also bis auf die letzten 30, 40 Seiten, ja, weil ich befürchte, ich weiß das Ende und ich möchte das Ende nicht sehen.
Aus Bremen kamen in dieser Woche unsere Straßenkritikerin und Kritiker. Den guten Schluss spendiert uns Peter Scherzel mit seinem Lektüre-Tipp Unter der Drachenwand. Der Roman von Arno Geiger gibt es im Taschenbuch bei DTV mit 480 Seiten für 13 Euro. Und jetzt noch zu etwas fast schon Vergessenem. In der Corona-Pandemie stand es ja auch um die Literaturszene nicht gut. Autorinnen und Autoren litten unter abgesagten Lesungen, die großen Messen mussten ausfallen, die Buchhandlung schließen. Abhilfe sollte damals in dieser Situation ein Programm namens Neustart Kultur schaffen. Insgesamt 2 Milliarden Euro standen da zur Verfügung und ein Teil des Geldes ist auch in die Literatur geflossen. An Schriftstellerinnen und Schriftsteller, an Übersetzer und Übersetzerinnen, an Buchhandlungen und an Verlage auch. Und darum geht es jetzt mit meinem Kollegen Max Kubal aus unserem Rechercheteam von Deutschlandfunk Kultur. Hallo Max.
Hallo.
Die Pandemie ist seit April 2023 ganz offiziell vorbei, aber dieses Fördergeld für Verlage ist heute nochmal ganz aktuell geworden, richtig?
Ja, genau. Denn genau jetzt, in diesen Minuten, seit 10 Uhr, läuft dazu vor dem Landgericht in Frankfurt am Main eine mündliche Verhandlung. Bei diesem Streit geht es um die Rückzahlung von 7.500 Euro Fördergeld aus einem der zahlreichen Programme von Neustart Kultur.
Ein Programm, mit dem die Verlagsbranche unterstützt werden sollte.
Ja, ganz genau. Ein Programm, das nennt sich oder nannte sich Druck- und Produktionskostenzuschüsse für Verlage. Das hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels verantwortet und dafür 10 Millionen Euro von der Bundesregierung bekommen. Und der Börsenverein hat dann das Geld, also in staatlichem Auftrag quasi, an die Verlage verteilt. Die sogenannten Letztempfänger, so heißt das im Bürokratendeutsch, das waren mehrere hundert Verlage in Deutschland, aus Deutschland. Insgesamt knapp 1.000 Buchprojekte wurden damit gefördert. Und das Ganze war gedacht als schnelle und unbürokratische Hilfe.
Das klingt doch aber erstmal gut.
Wo ist denn jetzt das Problem? Das ist natürlich per se erstmal total gut. Neustart überhaupt war ja grundsätzlich gut, weil es geholfen hat, die Zeit der Pandemie zu überstehen für die Kulturschaffenden. Aber man muss wohl sagen, in diesem speziellen Fall ist gut gemeint nicht unbedingt auch zwangsläufig gut gemacht. Denn die Verlage konnten im Prinzip alles einreichen an Projekten, an sogenannten Buchprojekten. Es gab nahezu keine Qualitätskontrolle. Entsprechend finden sich unter den fertigen Büchern dann auch vergleichsweise wenig Belletristik. Wir haben das damals mal ausgewertet, sondern ganz viele Reiseführer, Kochbücher, Kalender, esoterische Ratgeber, zum Teil ziemlich krudes Zeug. Wer die gesamte Liste sehen will, die gibt's bei uns online. Es gab nur ein einziges Ausschlusskriterium im Prinzip. Und zwar jeder, der Geld beantragt hat, jeder Verlag musste bei diesem Online-Antrag ein Häkchen setzen und damit versichern, keine jugendgefährdenden, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen oder strafbaren Inhalte zu produzieren.
Jetzt kommen wir zum Punkt. Genau um diese Frage geht es heute vor Gericht.
Ganz genau. Und zwar in einem ganz konkreten Fall, denn der Lau-Verlag aus Rheinbeck bei Hamburg, der hatte 7.500 Euro beim Börsenverein beantragt und auch bewilligt bekommen. Und zwar für das Buch Kulturkampf um das Volk, der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen. Autor ist Martin Wagener. Und der Verlag hatte bei diesem Antrag natürlich auch das entsprechende Häkchen gesetzt, nichts Verfassungsfeindliches zu produzieren. Aber nach dem Erscheinen des Buches hat dann der Deutsche Inlandsgeheimdienst, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Buch in Teilen als extremistisch eingestuft. So hat es 2022 das Fernsehmagazin Kontraste berichtet. Und als wir dann wiederum unsere Recherchen dazu veröffentlicht haben, dass es eben diese Einstufung durch das Verfassungsschutzamt gibt und dass das Geld aber trotzdem mit staatlichem Geld gefördert wurde, da hat der Börsenverein dann angekündigt, na, das überprüfen wir lieber nochmal, hat ein Rechtsgutachten eingeholt und dieses Rechtsgutachten, das kam zu dem Ergebnis, dass das Buch eben doch verfassungsfeindlich sei und dass der Börsenverein entsprechend das Geld zurückverlangen könne. Das hat er dann gemacht. Der Verlag hat Widerspruch eingelegt und so kam es dann zu der heutigen Verhandlung.
Ich meine, viel Aufwand dafür, weil es ja doch um die vergleichsweise kleine Summe von 7.500 Euro geht.
Ja, es könnte sogar im Grunde eine Art Minusgeschäft werden, denn die damalige Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat dem Börsenverein sogar zugesichert, dass sie die notwendigen Kosten für den Rechtsstreit bis zu einer Höhe von 10.000 Euro übernehmen würde. Auf der anderen Seite geht es nun mal aber auch um eine echte Grundsatzfrage. Es ist ja irgendwie dann doch auch ein fatales Signal und können wir alle nicht wollen, dass der Staat ein in Teilen verfassungsfeindliches Buch dann auch noch finanziell unterstützt. Der Lau-Verlag, mit dem ich vor einem Jahr darüber zuletzt gesprochen habe, der wiederum beruft sich auf die Meinungsfreiheit und auf die Freiheit der Wissenschaft. Und genau das ist eben heute Thema vor Gericht.
Aber jetzt haben wir nur dieses eine Buch. Was war denn mit all den anderen knapp 1.000 Büchern, von denen du vorhin gesprochen hast, Max, die vom Börsenverein ja auch bezuschusst wurden?
Ja, also der Börsenverein hatte nach unseren Recherchen angekündigt, alle Bücher nochmal intensiv zu überprüfen. Und aus diesen 1.000 Büchern und der Überprüfung aller 1.000 Bücher sind dann hervorgegangen eine Liste von insgesamt 9 Projekten, wo es den Verdacht gab, sie hätten gegen diese Klausel, die ich vorhin erwähnt habe, verstoßen mit jugendgefährdend, verfassungsfeindlich, gewaltverherrlichend und so weiter. Kulturkampf um das Volk ist eins davon, 8 weitere und darunter auch Bücher, bei denen wir bereits die Frage der Verfassungstreue vor einem Jahr schon aufgeworfen hatten.
Und welche sind das?
Ja, das sind mehrere Bücher. Ich kann mal kurz ein paar davon nennen. 2 Titel zum Beispiel aus dem Renovamen Verlag. Der Verlag kooperiert laut eigenen Angaben mit dem Institut für Staatspolitik und dem Anteuers Verlag von Götz Kubitschek, mit dem Identitären Jungeuropa Verlag und auch noch anderen rechten Verlagen. Der hat 2 Titel gefördert bekommen. Dann ist da der Forsite Verlag. Hinter dem steckt ein Dennis K. Und Dennis K. ist deswegen bekannt, weil er unter anderem auch für das Magazin Nationaler Sozialismus Heute oder abgekürzt NS Heute geschrieben hat. Und war lange Zeit Herausgeber des Magazins Reconquista. Beide Magazine werden seit Jahren vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Und auch dieser Forsite Verlag, hinter dem also Dennis K. steckt, bekam 2-mal Zuschüsse. Zum einen für ein Buch, da geht es um historische Sagen und Geschichten für Kinder. Und zum anderen um ein Buch namens Hermann Wirth, Leben, Werk, Wirkung. Hermann Wirth, muss man dazu wissen, war ein völkischer Esoteriker zu NS-Zeiten. Der hat eng mit dem damaligen sogenannten Reichsführer SS, also mit Heinrich Himmler, zusammengearbeitet. Alles ein bisschen geschmacklos.
Und was hat die weitere Überprüfung des Börsenvereins ergeben
dann? Naja, also bisher jedenfalls, außer bei Kulturkampf um das Volk, gibt es keine einzige weitere Rückforderung. Und dabei hatte der Börsenverein der damaligen Kulturstaatsministerin Claudia Roth sogar selbst schon empfohlen, vor vielen Monaten im Falle mindestens mal des Buches Hermann Wirth auch so ein Rechtsgutachten einzuholen. Das ist aber offenbar nicht passiert. Warum, wissen wir nicht. Ich habe dazu die Pressestelle des Kulturstaatsministers aber nochmal gefragt und leider keine Antwort bekommen. Also es bleibt dabei. In einem einzigen Fall wurde das Geld zurückgefordert und genau darüber läuft gerade die Verhandlung.
Kann man schon absehen, wie es ausgehen wird?
Nee, kann man, glaube ich, nicht. Ich werde es hoffentlich demnächst erfahren. Aber die Beteiligten haben vorab gesagt, alles ist möglich. Es kann einen schnellen Vergleich geben. Es könnte auch heute gleich ein Urteil fallen. Aber selbst wenn ein Urteil fällt, ist das nicht unbedingt sofort auch unbedingt das Ende dieser Geschichte. Denn die Anwälte des Börsenvereins sind schon letztes Jahr davon ausgegangen, dass der Fall womöglich auch durch mehrere Instanzen gehen könnte.
Und wie diese einstündige, mündliche, derzeit laufende Verhandlung in Frankfurt am Main dann ausgegangen ist, das berichten wir im Laufe des Tages in unseren Kulturnachrichten. Vielen Dank, Max Kubal, für die Information.